Unser Herr, unser Gott, wir stehen vor dir und erflehen, Herr, von dir deine Gnade im Reden und im Hören und vor allem auch, Herr, dass wir zum Endziel aller Lehre gelangen, Herr, die Liebe, Herr, dass wir dir gehorsam sind und dass wir das, Herr, was wir hören und verstehen, dass wir es in unserem Leben anwenden, Herr. Amen. Er wird gebraucht, um nicht aus der Fassung zu geraten. Er wird gesetzt, damit sich etwas in ihm aufhalten kann. Er befindet sich oben und unten, rechts und links von einem Bild. Wovon rede ich? Ich rede von einem Rahmen. In der Tobi mal einblenden. Ein Rahmen dient dazu, wie zum Beispiel so ein Fensterrahmen oder ein Bilderrahmen, damit etwas nicht aus der Fassung gerät, damit er etwas Innerliches festhält und beim Bilderrahmen oft noch verziert oder heraushebt. Beim Bettrahmen hat man in der Mitte immer noch ein bisschen Platz, dass die Matratze ein bisschen Luft hat, sich vielleicht noch ein wenig bewegen und ausdehnen kann. Fensterrahmen, Bilderrahmen umranden ihren Inhalt mit vier Rahmenteilen. Und in unserem heutigen Bibeltext aus 1. Petrus 2, Vers 17, werden wir auch vier Rahmenteile entnehmen können, um vorbildlich, und darum geht es, vorbildlich und Gott wohlgefällig als Staatsbürger in der Gesellschaft zu leben. Ja, diese vier Teile, die wir in diesem Vers finden, sind allesamt direkte Befehle an dich und mich. Und damit wollen wir nicht Gesetzlichkeit provozieren, sondern Gott will immer das Herz erreichen. Gott will das Herz erreichen, indem wir heute hören, was er möchte. Seine Absicht wird er verkündigen in diesem Vers. Ich möchte das erklären und wir wollen es zur Anwendung bringen, dass unser Herz dadurch verändert wird. Und diese vier Teile sind von Gott so durch Petrus niedergeschrieben und daher Gott wohlgefällig. Wir lesen aber nochmal den ganzen Abschnitt ab Vers 11, dass wir den ganzen Zusammenhang sehen. Und so lesen wir Gottes Wort, 1. Petrus 2, ab Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen eure Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als dem Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie, nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes und das Thema über diesen einen Vers, den wir heute betrachten wollen, ist das vorbildliche Leben in Gesellschaft und Staat. Ja, Petrus schreibt die Christen an und hier geht es um im Zusammenhang um das Leben, ich sag mal in der Welt ganz platt gesagt, also in der Gesellschaft, unter den Menschen, aber vor allem dann im Zusammenhang auch in oder im Staat. Und dazu eben exakt diese vier Aufrufe als Aufruf an dich formuliert: Erweise allen Ehre, liebe deine Geschwister, fürchte Gott, ehre den König oder die staatliche Obrigkeit. Und wo möchte ich mit diesem Thema hin? Und was ist das Ziel der Predigt? Es ist letztlich das, dass wir diese vier Befehle ernst nehmen, dass wir sie durchdenken und im Leben ausleben. Ja, das ist so ein letzter zusammenfassender Appell zu diesem Thema hier, den Petrus verfolgt, damit du Gott wohlgefällig und vorbildlich als Staatsbürger in der Gesellschaft leben kannst. ein Zeugnis für dein Umfeld sein kannst. Jörg hat ja letzte Woche diesen einen Vers noch übrig gelassen und er hat sehr schön ausgelegt bis Vers 16, wie wir als Gläubige im Staat und gegenüber unserer staatlichen Obrigkeit uns verhalten sollen. Und Vers 17 ist dann gewissermaßen nochmal eine Zusammenfassung dieses ganzen Abschnitts, um das nochmal einzutüten, um nochmal den Nagel am Ende auf den Kopf zu hauen und es fest zu machen. Und zu diesem Vers 17 habe ich eine grafische Übersicht für mich erstellt, ein bisschen mit Pfeilen, damit man das ein bisschen plastisch vor Augen hat. Die schwarzen Pfeile sind genau die vier Sachen, die es zu tun gilt. Ihr seht in der Mitte den Christen, die schreibt Petrus ja an, darum geht es. Sie sollen Gott fürchten, die staatliche Obrigkeit ehren, also den König, andere Christen lieben und die Menschen achten. Ich denke, das ist relativ verständlich, aber wenn man es nochmal vor Augen hat, was eigentlich unser Auftrag ist und wie wir Vorbild sein können, ist das vielleicht nochmal hilfreich. Und was ist das oberste Ziel? Ich habe den ganzen Abschnitt nochmal gelesen. Ich denke, in Vers 12 wird das sehr gut deutlich. Unser Wandel ist entscheidend. Und dazu gehören diese Aspekte. Wie wir gegenüber dem Staat, gegenüber Gott, den Geschwistern und den Menschen umgehen. Unser Wandel soll gut sein, steht in Vers 12. Und diese guten Werke sollen gesehen werden von den Menschen. Und was soll dann geschehen? Und das ist rechts eigentlich das Wichtige, dieser wichtige Pfeil. Menschen sollen letztlich zum lebendigen Glauben kommen, denn nur dann können sie wirklich Gott anbeten und verherrlichen. Dann, wenn sie eine persönliche Beziehung zu Christus haben. Verstehst du, dieses ganze Leben ist letztlich Teil deiner evangelistischen Verkündigung. Vor den Menschen. Vor den Menschen, sei es, sie haben eine Regierungsgewalt inne, sei es die Menschen, mit denen du tagtäglich unterwegs bist. Keine Lebensbeziehung ist davon ausgenommen. Ja, wir stehen überall in der Verantwortung. Vor Gott, vor der Obrigkeit, vor den anderen Menschen und wir untereinander. Und diese vier Dinge bilden gewissermaßen den Rahmen, wie unser Leben in der Welt vor Gott und Königin aussehen soll. Schauen wir uns nur diesen ersten Teil etwas genauer an. Erweise allem Ehre. Und das ist eigentlich ein einfacher Befehl. Ja? Viele Befehle in den Briefen können wir eins zu eins übernehmen, weil sie an Gläubige geschrieben sind. Christen damals, Christen heute. Selbe Beziehung zum Herrn. Und deswegen können wir sagen, ja, das gilt eins zu eins für uns. Da gibt es nichts dran zu rütteln, da brauchen wir nicht diskutieren. Erweise allen Ehre. Was bedeutet das? Ja? Hier geht es ja um allen, alle Menschen. Sei es Menschen, die einen Regierungsteil bilden. Ja, Polizisten gehören auch dazu, gehören auch mit dazu. Aber eben auch unsere Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Die aus den Nationen, wie Petrus hier in Vers 12 schreibt. Aber was bedeutet das eigentlich? Es wirft ja viele Fragen aus, wenn hier steht, er weist allen, Klammer auf, Klammer zu, Menschen, Ehre. Soll nicht nur Gott geehrt werden? Habt ihr euch das nicht auch gefragt? Ist uns doch immer so ein bisschen im Hinterkopf, alle Ehre Gott. Soli Deo Gloria, allein zu seiner Ehre. Was bedeutet es praktisch, Ehre zu erweisen? Nun, wir haben gesehen und wissen das, ja, alle Ehre ist letztlich für unseren Herrn, für Gott. Er verdient alle Ehre, alle Anbetung von uns. Aber im Neuen Testament gibt es durchaus einige Stellen, und das ist eine davon, die deutlich machen, in gewissem Maße, und Schlachter übersetzt dieses Wort Ehre mit Achtung, sollen wir vor gewissen Personen, und hier wird gesagt, alle Achtung haben, ihn mit Respekt begegnen. Ich habe einfach noch mal drei weitere Beispiele aufgeschrieben. 1. Timotheus 5, Vers 3, echte oder richtige Witwen, die Kriterien werden dann genannt, sollen geehrt werden, ihnen soll Ehre dargebracht werden. Vater und Mutter kennen wir auch. Ehre Vater und Mutter, nicht wahr? Auch da finden wir das. Und Kapitel 3 im Petrusbrief werden wir noch zu kommen. Männer sollen ihre Ehefrauen Ehre geben. Also echte Witwen sollen hoch geachtet werden und im Kontext auch steht dort finanziell unterstützt werden. Die Kinder sollen Vater und Mutter ehren, indem sie gehorsam sind, sie respektieren, als Autoritätspersonen anerkennen. Und Männer sollen auf ihre Frauen als das schwächere Gefäß Rücksicht nehmen, auf sie achten oder eben sie achten. Also hier geht es letztlich, er weist allen Ehre um Achtung und Respekt um die Begegnung zu deinen Mitmenschen. Und wenn das gelebt wird, sagen wir mal diese drei Beispiele, wenn wir das leben und sagen, ja, ich gebe meiner Frau Ehre und meinen Eltern und die Witwen, die wir vielleicht haben, dass wir sie unterstützen, sie hochachten, wer bekommt dann letztlich die Ehre? Gott. Warum? Weil wir seinem Wort gehorsam sind. Weil wir Gott achten und sein Wort achten und sagen, ja, du hast recht, Gott. Und demnach wollen wir leben. Und damit wird er geehrt durch unser Leben. Dann drücken wir aus, du hast recht. Und damit geben wir ihm die Ehre. 1. Petrus 2, Vers 17, er weist allen Ehre, bezieht sich auf alle Menschen. Alle Menschen, die zur Obrigkeit gehören, die in deinem Umfeld sind, auch die als unwürdig angesehenen Menschen. Ja, im ersten Jahrhundert, wo dieser Brief geschrieben wurde, waren es vor allem erst einmal die Sklaven, die oft als Unpersonen gehalten wurden, die keine Rechte hatten. Dieser Brief wurde wahrscheinlich kurz davor geschrieben, wo, ich sag mal, Nero dann durchgedreht ist und die Christen beschuldigt hat und hat verfolgen lassen. Und so gab es weitere Kaiser im Römischen Reich und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und im Dritten Reich Hitler, der die Juden verfolgen und töten ließ. Immer wieder gibt es solche Beispiele, wo Menschen als unwürdig geachtet werden. Aber dieser erste Teil zeigt uns, wir sollen den Menschen Achtung bringen. Ja, Christen sollen keinen Menschen aufgrund seiner Rasse, seiner Herkunft, Nation, seinem wirtschaftlichen Stand diskriminieren. Ja, und das heißt nicht, und das möchte ich dabei sagen, dass wir nicht unterschiedliche Autoritätsebenen haben. Ja, Eltern haben mehr Autorität als die Kinder, als Beispiel. Ja, oder dass wir einfach soziale Strukturen ignorieren und, ich sag mal, gegen den Chef boykottieren. Oder dass wir jegliches Verhalten einfach akzeptieren. Und Punkt gebracht, Sünde. Das heißt nicht, dass wir Sünde jetzt auf einmal auch gutheißen, dass wir sie auch respektieren. Nein. Es bedeutet, dass wir jedem einzelnen Menschen, und das ist der Schlüssel, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, Achtung darbringen. Den Menschen. Die Taten nicht unbedingt, nein. Aber der Schlüssel ist, und das liegt dann direkt schon auf der ersten Seite der Bibel, in 1. Mose 1, Vers 26, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild. Nach seinem Bild schuf er ihn. Das ist die Würde des Menschen. Darin liegt sie und darum ist sie letztlich unantastbar. Und darum haben wir die Aufgabe, allen Menschen mit Achtung und Respekt zu begegnen, weil sie im Bilde Gottes geschaffen sind. Wie sieht das praktisch aus? Nun, wir sind sehr schnell dabei, dass wir Menschen verurteilen, nicht wahr? Schubladen. Aufgrund dessen, was sie getan haben oder was sie gesagt haben oder wie sie auftreten. Und zack, schon in einer Schublade verschwunden. Er weist allen Ehre, bringt ihnen Achtung, bedeutet, dass wir keinen Menschen an sich verurteilen. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir auf einmal alles ausblenden oder sündige Taten gutheißen. Ja, die Taten stehen auf einem anderen Blatt. Aber der Mensch an sich, und so hat es auch Jesus getan, hat die anderen Menschen geliebt. Er ist in die Häuser gegangen, der Sünder und der Zöllner. Er verurteilt sie nicht, er liebt sie, er möchte sie zum Vater in den Himmel bringen. Aber, und das hat er auch getan und dabei kein Blatt vor den Mund genommen, er hat Sünde und Selbstgerechtigkeit aufs Schärfste verurteilt. Aber er und er allein ist auch für diese Sünde gestorben. Gnade. Also letztlich geht es darum, dass wir Menschen mit den Augen sehen, mit denen Gott jeden Einzelnen von uns liebt. Mit einer unfassbaren Liebe. Er hat dich gemacht. Er hat dich geplant, er hat dich gewollt. Du bist ein Volltreffer, kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Und so hat es auch der Samariter erlebt. Ja? Samariter und Juden, da war nicht viel füreinander übrig. Aber ein Samariter kommt hin und sieht diesen Menschen und er achtet ihn. Er sieht mit mitleidenden Augen und sagt, es ist egal, wo du herkommst. Gott liebt dich und du brauchst meine Hilfe, den Nächsten zu lieben. Und das ist der erste Teil des Rahmens, den wir erleben sollen gegenüber allen Menschen. Dieses Denken, ist es bei dir vorhanden? Ist das klar oder ertappst du dich noch öfters wirklich bei diesen Schubladen? Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, es geht so schnell, dass jemand was sagt und es direkt irgendwo von seiner Art, von seinem Reden, von seiner Tat in einer Schublade verurteilt. Ohne das Herz zu kennen, und das kann nur Gott, würde ich behaupten, das tut jeder von uns. Wichtig ist, dass wir den Menschen als Gottes Geschöpf sehen. Gott liebt die Welt. Gott liebt jeden Menschen. Und das ist der Grund, warum wir allen Menschen mit Achtung und Respekt begegnen sollen. In deinem Umfeld, tagtäglich, egal wo du bist. Und wo das nicht so war und wo dir das vielleicht auffällt, da gibt es auch einen Weg, tu Buße darüber. Bring es vor Jesus und sag, ich will das nicht mehr, verzeih mir. Für unser evangelistisches Bürgertum fordert uns das Wort Gottes auf, achtet die Menschen, begegnet ihnen mit dem Respekt, den sie als Ebenbild Gottes verdient haben. Und so hoffe ich, dass unser Denken bei diesem ersten Rahmenteil erneuert wird. Und damit kommen wir nun zum zweiten Teil, um vorbildlich und Gott wohlgefällig als Staatsbürger in der Gesellschaft zu leben. Dass wir auch das, und das ist der zweite Punkt, liebe deine Geschwister, ernst nehmen. Und jetzt sagt der eine, ja, weiß ich doch alles, schon öfter darüber gesprochen. Das ist ein einfacher Befehl, ja, ist richtig. Mit unseren denkerischen Fähigkeiten können wir das erfassen. Liebe deine Geschwister. Dass wir uns einander lieben. Praktisch helfen, gegenseitig unterstützen, einander zuhören. Mindestens 12 Mal im Neuen Testament finden wir das glasklar dargestellt. Liebt einander. Liebt eure Brüder und Schwestern. Aber ich glaube, dieses Thema kann man nicht oft genug wiederholen und erklären, weil wir doch sehr schnell vergesslich sind oder ich möchte behaupten, vergesslich werden wollen. Es ist ja schließlich bequemer, auf der Couch zu liegen, als einem Hilferuf zu folgen und nochmal sich aufzuraffen abends nach dem Feierabend und zu sagen, ja, da fahre ich jetzt nochmal hin, der braucht meine Hilfe. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn jemand praktisch Hilfe braucht, seelsorgerlich Hilfe braucht, bist du da bei deinen Geschwistern. Wir vergessen dieses Thema oft oder haben Ausreden und wir haben alle Ausreden, aber nur manche Ausreden, so möchte ich behaupten, sind biblisch auf einer guten Grundlage. Also positiv gemeinte Ausreden, die auch gültig sind. Wir haben alle Ausreden, wo wir uns selber nur wirklich ausreden und rausreden. Unsere eigene Bequemlichkeit bevorzugen. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 10, lasst uns allen Menschen das Gute tun, vor allem aber den Hausgenossen des Glaubens, ganz genau. Den Menschen, mit denen wir zusammen in der Gemeinde sind, die gläubig sind, einander zu lieben, bedeutet letztlich, dass du das bist, wovon du überzeugt bist, dass der Nächste es braucht. Dass dem anderen, dein Gegenüber hier in der Gemeinde am meisten hilft. Braucht er deinen Trost, dann tröste ihn. Braucht er nur eine Umarmung, dann umarme ihn. Braucht er praktische Hilfe? Ja, dann fahr hin. Praktische Hilfe. Und dazu musst du nicht, und das meint dieses Einanderleben eben nicht, den anderen sympathisch finden. Und das ist oft auch mal so eine Hürde. den mag ich nicht. Der ist komisch. Es geht nicht um Bauchgefühl, es geht nicht um Sympathie. Es geht um echte, wahre Liebe für den anderen. Ja, du musst nicht alles durchgehen lassen, darum geht es auch nicht. Ja? Zu sagen, oh, ich lasse lieber laufen, ich halte lieber die Klappe, damit alles gut und ruhig ist. Nein, darum geht es auch nicht beim Lieben. Es geht auch nicht darum, dass wir immer mit zusammengebissenen Zähnen das machen und dann dahin fahren und oh, ich habe gar keinen Bock. Wenn das immer so ist, muss man sich vielleicht mal fragen, was ist da wirklich drin? Warum mache ich das nur mit zusammengebissenen Zähnen? Schlagt einmal Römer 13 bitte auf, Römer 13, Vers 8. Das ist bei der Auslegung des Römerbriefs im Hauskreis ist mir dieser Vers so hängen geblieben. Weil nicht nur von gesprochen wird, dass wir einander lieben sollen, sondern da wird deutlich, dass das eine Schuldigkeit ist, die wir abbezahlen müssen. Römer 13, Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das ist die einzige Schuld, die wir haben sollen und die wir abbezahlen sollen. Liebe, ich habe es mal so zusammengefasst, ist stets abzuzahlende, nie abbezahlte Schuldigkeit gegenüber den Geschwistern und im Kontext auch dem Nächsten. Liebe ist stets abzuzahlende, das heißt, ich übe Liebe, aber nie abbezahlte Schuldigkeit, wo wir sagen, ja, ich habe meine Schuldigkeit getan, wir sind quitt. Das gibt es nicht. Ein Christ bleibt einem Mitmenschen oder seinen Geschwistern dann etwas schuldig, wenn er ihm nicht genügend Liebe erweist. Dann bleibst du schuldig. Aber diese Schuldigkeit soll abgezahlt werden. Ja, und jetzt fragt man sich vielleicht noch, warum schreibt Petrus das an dieser Stelle? Warum schreibt er, wenn es hier um die Könige, die Obrigkeiten geht, wenn es um den Staat geht und um deine Mitmenschen geht, warum schreibt er hier, liebt die Geschwister? Habt ihr euch das gefragt? Ich habe mich das gefragt. Aber wir müssen bedenken, das waren vor allem Gläubige, die in der Zerstreuung waren, die überall hin zerstreut waren. Und wie können wir diesen Auftrag in der Welt und als Gemeinde wahrnehmen? Indem wir zusammenhalten. Und eben unserer Verein, ja, wir sind auch ein Verein, aber unsere Gemeinde mehr als ein Verein ist. Ja, ist ein Kegelclub um die Ecke. Wir brauchen einander, um uns anzuspornen, zu ermutigen, um Kraft einander zu spenden, da wo sie notwendig ist, sei es seelsorgerlich oder sei es praktisch. Dass wir so als ganze Gemeinde ein glänzendes Licht sind, ein glänzendes Licht der Liebe, als nur ein Schatten der Gleichgültigkeit. Menschen sollen sehen, hier geht es anders zu. Wir sind kein Kegelclub. Wir sind Gemeinde Christi, die er geliebt und erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, wo wir uns einander lieben. Jesus sagt uns das. Und wenn du dich an dieses Schaubild erinnerst, wir brauchen einander. Wir brauchen uns gegenseitig als Stärker, Ermutiger, als Seelsorger, Ratgeber, Unterstützer, als Diener, damit du und ich, damit wir alle den Auftrag in Staat und Gesellschaft ausführen können. Und deswegen sage ich immer wieder, es ist wichtig, dass du sonntags da bist, dass du dich unter Gottes Wort stellst, dass du die Gemeinschaft zu den Geschwistern suchst, dass du ermutigt wirst, dass wir füreinander beten. Weil die Woche, da kann es rau und übel zugehen. Und da brauchen wir die Erinnerung an 1. Petrus 2, Vers 17, was unser Auftrag in diesem Rahmen ist. Gegenüber den Menschen, vor Gott, gegenüber unseren Geschwistern und der Obrigkeit. Jesus sagt in Matthäus 5, lasst euer Licht leuchten, damit sie die guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Auch da ist genau dieses Ziel, was Petrus sagt, in Matthäus 5, Vers 16. Unsere guten Werke, unsere Taten, und das sagt Petrus auch im Zusammenhang, sollen gesehen werden. Nicht, dass wir uns damit profilieren und auf die Schulter klopfen, aber wir sollen gesehen werden. Wir sollen sie nicht verstecken. Und dann sollen sie dahin kommen, dass sie den Vater im Himmel verherrlichen. Wie auch 1. Petrus 2, Vers 12, dass sie ihn verherrlichen. Das ist der zweite Teil des Rahmens. Quasi die Stütze für unseren Auftrag in Gesellschaft und Staat. Wenn man so will. Und der dritte Teil des Rahmens ist eigentlich
noch viel mehr. Es ist eigentlich nochmal der ganze Rahmen da drum. Er ist übergeordnet, zielgerichtet, alles durchdringend gewissermaßen. Gott soll gefürchtet werden. Fürchte Gott. Ein einfacher, kurzer Befehl. Wenn du Gott fürchtest, bist du ihm gehorsam, du vertraust ihm sein Wort, führst seine Befehle aus. Und damit gehören auch diese drei anderen Aufrufe, denen wir hoffentlich Folge leisten. Deswegen ist dieses dritte Rahmenteil nun eigentlich ein sehr übergeordneter Teil, Gott zu fürchten. Das durchdringt alles, das durchzieht alles. Zwei Wörter, die es völlig in sich haben. Fürchte Gott. Was bedeutet es, Ehrfurcht zu haben? Es hat auch was mit Respekt zu tun. Etwas mit Anerkennung zu tun. Ja, das heißt, dass du Gott als den Herrn anerkennst und dass du dich fürchtest davor, etwas zu tun, was ihm missfällt. Dass du diese gesunde Furcht hast, ja, nicht die Angst hast vor Gott oder vor dem Gericht. Das Gericht, da brauchst du keine Angst haben, wenn du Christ bist. Warum? 1. Johannes 4, weil die Liebe das besiegt hat, überwunden hat. Die Liebe ist stärker als die Furcht. 1. Johannes 4. Aber wir sollen eine gesunde Furcht haben und sagen, ich habe eine Scheu, etwas zu tun, was Gott missfällt. Ich habe eine Scheu davor, seinen Namen durch meine Worte und durch mein Leben schlecht zu machen. Im Alten Testament sehen wir das oft um deines Namens willen. Bei Daniel haben wir das gesehen, auch im Hauskreis bei uns. Um deines Namens willen. Guck mal, diese Stadt liegt in Trümmern und dein Name ist damit verknüpft. Dein Name hängt da dran. Was ist das für ein Zeugnis, sagt Daniel. Was ist das für ein Zeugnis, wenn wir reden, wie alle reden? Wenn wir leben, wie alle reden? Sein Name ist damit verknüpft, wenn die anderen wissen, du bist Christ und folgst Christus. Mit dieser Ehrfurcht ist eine besondere Eigenschaft Gottes verbunden und das ist Gottes Heiligkeit, die unserer menschlichen Sündhaftigkeit gegenübersteht. Wir lesen in Jesaja 6, dass die höchsten Engel, die Seraphinen, die ihre Augen bedecken vor der Heiligkeit und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Menschen, die in die Nähe Gottes oder Jesus kommen, die diese Furcht haben, diesen Respekt, diese Ehrfurcht, wie heilig er ist. Ja, Johannes zum Beispiel in der Offenbarung. Oder denkt an Mose, brennender Dornbusch. Wo steht er? Was sagt Gott? Tritt nicht weiter, du stehst auf heiligen Boden. Gott ist da. Und was tut Mose? Er verhüllt sein Angesicht. Gott ist anwesend. Oder vielleicht könnt ihr euch noch an Jakobs Flucht erinnern, vor Esau. Er ist ja abgehauen, weil sein Bruder Esau ihn töten wollte. Hat sich dann nachts hingelegt, 1. Mose 28, hat geträumt, eine Himmelsleiter, Engel sind auf und niedergestiegen. Und plötzlich merkt er, der Herr ist da. Was ist seine Reaktion? Furcht. Er fürchtete sich. Drückt schon so ein bisschen fast noch mehr die Angst hervor, wie, wenn man das hier so liest. Er hat aber einen so krassen Respekt vor dem lebendigen Herrn und er spürt seine Gegenwart. Petrus selbst hat es auch erlebt, diesen Unterschied zwischen Gottes Heiligkeit und seiner Macht und seiner eigenen Sündhaftigkeit. Bei seiner Berufung in Lukas 5. Er war draußen am Wasser und Jesus ist da und alles fällt von ihm runter und er sagt, geh von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Geh weg, das passt nicht zusammen. Aber da wird er berufen. Da geht er mit seinem Herrn weiter und immer wieder sehen wir, dass die Furcht vor Gott etwas einerseits mit der Selbsterkenntnis unserer Sündhaftigkeit zu tun hat und zwar vor dem heiligen Gott. Diese Furcht, die Erkenntnis, wer Jesus ist und wie Gott ist, wie er ist, das hat dann in der Folge etwas, bei Petrus haben wir das besonders gesehen, mit dem ganzen Leben zu tun. Jesus hat ihn angenommen und Petrus ist ihm nachgefolgt. Er hat ihm vertraut, er hat ihn als Herrn akzeptiert. Er war ihm gehorsam, er liebt ihn. Und er wurde zu einer der ersten größeren Leiter der frühen Christenheit. Also derjenige, der Gott fürchtet, der ihn aus Respekt ansieht und als Herrn anerkennt, vertraut ihm. Er liebt ihn, er ist ihm gehorsam. Wenn du Gott fürchtest, möchtest du seine Wege gehen, anstatt deine Wege. Möchtest ihn verehren und ihn dienen, anstatt dir selbst. Wenn du Gott fürchtest, dann meidest du den Weg des Bösen und fragst nach Gottes Wegen. Du suchst das Gute. Und das resultiert alles aus dieser Erkenntnis, wie heilig Gott ist und wie unfassbar das Gegenteil ich selbst bin. Ich weiß nicht, inwiefern du mit diesem Thema dich schon mal beschäftigt hast, die Heiligkeit Gottes. Ich denke, wir vergessen das oft und vergessen auch den Befehl, selber heilig zu sein. Deswegen in Petrus hatten wir die Erinnerung, 1. Petrus 1, Vers 16, seid heilig, denn ich bin heilig. Ein Aufruf, sei du heilig, ich soll heilig sein, weil er heilig ist. Weil er so völlig rein ist. Ich kann dich nur ermutigen, mal die Bibel zu diesem Thema auch hindurchliest, die Heiligkeit Gottes. Wie ernst ihm das ist und wie hoch eigentlich dieser Maßstab ist. Wie krass ein Mensch sterben musste, der hilfsbereit nur die Bundeslade halten wollte. Gott sagt nein. Und er ist gestorben. Ich denke, Usa hieß er. Es drückt diese Heiligkeit Gottes aus. Wie ernst es Gott ist. Und wenn du begreifst, wie heilig Gott ist, wirst du ihn fürchten. Mehr und mehr. Du wirst ihm vertrauen, ihm lieben, ihm gehorsam sein. Du willst seine Wege gehen, anstatt deine. Anders ausgedrückt, für dein Leben wirst du weise werden. Ja? Wenn ihr euch an Salomo erinnert, der weiseste Mann dieser Welt. Wer von euch möchte auch so weise werden wie Salomo? Keiner? Was ist denn los? Also auf jeden Fall, oder? Weise ist doch etwas Gutes. Was musst du dafür tun? Gott fürchten. Alle Weisheit, und so hat die Hoffnung für alle das übertragen, in Sprüche 9, Vers 10, beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Sobald du beginnst, Gott zu fürchten, erlangst du mehr und mehr göttliche Weisheit für dein praktisches Leben. Und gerade am Beispiel Salomo können wir das sehen. Er hat ja die Sprüche geschrieben und dann auch das Buch Prediger. Und da sehen wir, was es bedeutet, diese Weisheit, gerade im Prediger wird das auch nochmal thematisiert, diese Weisheit von Gott zu haben und im Leben anwenden zu können. Wenn du begreifst, wie heilig Gott ist, wirst du ihn fürchten. Wenn du Gott fürchtest, und das ist dann die Brücke zum letzten Punkt, brauchst du sonst niemanden fürchten. Wenn du Gott fürchtest, wirst du dich der staatlichen Gewalt unterordnen, aber du brauchst sie nicht zu fürchten. Und damit kommen wir zum letzten Teil des Rahmens und dieser bezieht sich dann nochmal auf das Thema vorher, was Jörg uns letzte Woche ausgelegt hat, die menschliche Obrigkeit, die staatliche Obrigkeit. Damit wird das Thema nochmal beendet und nochmal der letzte Pflock reingehauen. Und wir wollen uns das anschauen unter dem vierten Punkt, Ehre den König. Das ist der Aufruf an dich, an mich. Habe Respekt, Achtung vor der staatlichen Obrigkeit und wollen da gleich auch noch in den Römerbrief springen, weil für mich war das auch so eine sehr krasse Erleuchtung, sage ich mal, im Römerbrief, wie deutlich es eigentlich da steht, was unser Auftrag ist. Ja, ehrt den König. Jörg hat darüber ja schon gepredigt und wir sollen der staatlichen Obrigkeit, sei es der Bürgermeister, unserem Chef vom Land, Frau Merkel, wem auch immer, den Polizisten, den Richtern, sollen wir allen mit Respekt begegnen. Und im Römerbrief haben wir eine sehr ausführliche Stelle, die wir uns gleich zumindest an Teilen anschauen werden. Und im Hauskreis haben wir diese 7 Verse auch aus Römer 13, ich glaube über 2-3 Wochen uns angeschaut. Weil uns das einfach wichtig war zu verstehen, was bedeutet das ganz konkret, auch in allen praktischen Fragen. Ja, man kann ja so viele praktische Fragen stellen. Was ist mit Bibelschmuggeln? Was ist mit Demonstrationen, mit Streiken? All diese Fragen. Wie gehe ich dagegen über den Staat um? Ist das richtig oder falsch? Und wir schaffen das heute nur, die ersten zwei Verse aus Römer 13 uns anzuschauen kurz. Aber dieser ganze Abschnitt, den Paulus dort in Römer 13 ab Vers 1 schreibt, ist so unglaublich voll mit Informationen, aber hat auch eine ganz klare Ausrichtung. Ordne dich unter. Unterwerfe dich der staatlichen Obrigkeit. Grundsätzlich müssen wir uns vor Augen halten, Christen, du und ich, wir leben gewissermaßen zweigeteilt. Ja? Wir leben in dieser Welt mit ihren Ordnungen und ihren Autoritäten, sind aber zugleich betrachtet, Philipper 3, Vers 20, schon Bürger im Himmel. Da sind wir schon eingeschrieben, dazu gehören wir. Für das Hier und Jetzt brauchen wir aber Orientierung, wir brauchen eine klare Sicht für die Beziehung zur staatlichen Macht. Deswegen gibt es solche Stellen auch in der Schrift, damit wir verstehen. Wir brauchen ein Verständnis zu den Gesetzen, das Grundgesetz, Zivilgesetz, Strafgesetz. Was bedeutet das? Wir brauchen eine richtige Sicht, eine biblische Sicht auf Polizei und Armee. Ja, man kann nämlich schnell vom Pferd runterfallen. Und zwar von der einen oder zur anderen Seite, dass man sagt, ja, ich bin ja schon Bürger im Himmel, was habe ich mit dem Staat zu tun? Da habe ich gar nichts mit zu tun. Das ist der eiserne Vorhang, ich schirme mich davon ab. Interessiert mich alles nicht, gehe nicht mal wählen. Ich glaube, das ist die eine Seite. Alles ignorieren. Und die andere Seite ist, diese Welt umarmen, sie lieb gewinnen und alles auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, aber das große Ende, das Bürgertum im Himmel zu vernachlässigen. Ja? Versteht die Gemeinde ihre Ordnungen und damit auch die Ordnung, die wir aus der Schrift haben, die müssen wir abgrenzen von dem, was die staatlichen Ordnungen und Autoritäten sind. Wir müssen das auseinanderhalten. Luther sprach von der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre, das weltliche Reich und das Reich Gottes. Das müssen wir auseinanderhalten, das geht nicht zusammen. Aber für uns besteht diese Spannung, im Reich Gottes zu leben, mit dem Blick auf für immer dort zu leben, schon jetzt Bürger zu sein und in einem geordneten Leben im Hier und Jetzt mit all unseren Aufgaben und Verantwortungen richtig umzugehen. Und jetzt lasst uns zwei Verse lesen, Römer 13. Wir lesen nur die ersten beiden Verse. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Ist relativ klar, oder? Der Römerbrief wurde wenige Jahre nur vor dem ersten Petrusbrief geschrieben. Nero war schon an der Macht, aber große Christenverfolgung war noch nicht. Auch vor diesem Hintergrund schreiben Paulus und Petrus. Und Paulus, wenn ihr euch an die Apostelgeschichte erinnert, hat ja schon selber einige Male mit der staatlichen Obrigkeit Kontakt aufgenommen oder auch Kontakt gehabt. Er hat sich auf den Kaiser berufen, ein gültiges Gesetz, was man tun kann. Er hat das Gesetz genutzt, damit er da nicht dem Mob verfällt. Aber er war letztlich dann auch der Willkür ausgesetzt. Er war als unschuldig Gefangener in Rom, saß dort sogar mit Todesurteil, nach allem, was wir lesen können. Und dennoch, und das macht die Sache hier so glaubwürdig, beugte er sich der staatlichen Obrigkeit. Er hat keine Revolte angezettelt, die Christen in Rom gerufen und sagt, jetzt müssen wir aber mal. Nein, er hat sich dem unterworfen. Und darin ist er selbst ein Vorbild zu dem, was er schreibt. Schreiben und Leben oder Reden und Leben passen zusammen. Und ich möchte zu diesen zwei Versen einfach einige Thesen formulieren. Christen unterwerfen sich grundsätzlich als Staatsbürger unter die Obrigkeit. Das ist die erste These, die wir finden. Hier steht sogar jede Seele, also jeder Mensch, aber dann natürlich an die Christen in Rom geschrieben, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Gott hat sie eingerichtet. Das ist es, warum wir das tun sollen. Weil Gott es sagt und er hat sie eingerichtet. Das zeigt der zweite Teil. Und das ist auch gut so, dass Gott Autoritäten geschaffen hat. Er hat sie in der Familie geschaffen, in der Gemeinde geschaffen, auf der Arbeit geschaffen, in der Welt und ihrer Regierungen geschaffen. Grundsätzlich super. Ja, dass wir indem wir uns unterwerfen unter denen, die Ordnung und Sicherheit garantieren sollen, damit eine Gesellschaft lebt und wachsen kann. Und dieses Unterwerfen unter der staatlichen Autorität soll letztlich uns auch schützen. Ja, dass wir geschützt sind und eine Gerechtigkeit durch das Gesetz erfahren, wo eben, und das machen die weiteren Verse dann deutlich, wo das Gute gut geheißen wird und gefördert wird und das Böse verurteilt wird. Das soll der Staat sicherstellen. Und auffällig ist, und das wird in der Mehrzahl geschrieben, den übergeordneten staatlichen Mächten sollen wir uns unterwerfen. Und das zielt wahrscheinlich auf die unterschiedlichen Mächte, die wir so in so einem Staat haben. Ja, wir kennen diese tollen Begriffe, Legislative, Judikative, Exekutive, alles schon mal gehört. Es geht um letztlich jede Position ziviler Autorität. Ungeachtet ihrer Kompetenz, ihrer Moralität, ihrer Vernunft oder ihren Eigenschaften. Wenn ein schluriger Polizist ist, der dir sagt, stehen bleiben, dann hast du stehen zu bleiben. Wenn eine Politesse ist, die 30 Kaffeeflecken auf ihrer Bluse hat, es ist egal. Wenn du falsch parkst, kriegst du den Zettel und du nimmst ihn an. Versteht ihr, es ist egal, wie ihr Aussehen ist, wie ihre vielleicht auch Moral ist oder ihr Auftreten ist. Es ist von Gott eingesetzte Autorität. Aber, und das ist dann die zweite These, es gibt eine Ausnahme, kann man sich vielleicht so gut merken, die Clausula Petri, ganz cool aus Apostelgeschichte 5. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Ausnahme, die da wieder gebildet wird. Ja, die können wir aber nicht als Ausrede nehmen. Ja, das kann ich ja doch alles machen. Ich muss erst mal schauen, was Gott überhaupt sagt. Ja? Aber wenn der Staat etwas verlangt, was Gott verboten hat, oder verbietet der Staat etwas, was Gott befohlen hat, dann müssen wir gleich den Aposteln antworten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jörg hat letzte Woche noch über Bruder Latzel gesprochen. Er erlebt das gerade. Er erlebt das gerade, dass er klar zu dem steht, was Gottes Wort sagt und was der Staat verdreht. Und er steht dazu und sagt, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aktuell sehr tolles Beispiel. Unter anderem auch die Grace Community Church um John MacArthur herum in Amerika, die klar gesagt haben, wir treffen uns wieder. Wir können nicht einen Lockdown akzeptieren, der auf unbestimmte Zeit gesetzt ist. Wir haben vor Gott die Verantwortung, unsere Schafe zu hüten. Das geht nicht anders. Und noch viel ausführlicher das dargelegt, biblisch begründet. Und wenn ich es recht verstanden habe, haben sie sogar von Trump einen Anruf gekriegt oder der MacArthur und sagte, mach weiter so, war gut. Also anderes Land, andere Sitten, aber das Prinzip gilt. Die Begründung, wenn er nochmal reinschaut, ist, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Das ist die Begründung hier. Ja? Diese Unterwerfung, die du und ich tun sollen, hat ihren Grund in Gottes Einrichtung der staatlichen Gewalt. Das verdeutlicht zunächst die Würde des Staates. Ja, die staatlichen Mächte sind von Gott bestimmt. Aber darüber hinaus macht es eines klar, weltliche Macht stammt aus einer anderen Welt. Es existiert keine staatliche Macht außerhalb von Gottes Plan. Sie kommt aus einer anderen Welt, und zwar aus Gottes Welt. Gott hat sie eingesetzt. Die Autorität menschlicher Regierung stammt von Gott, wird von ihm definiert. Er hat die menschliche Regierung zum Guten eingesetzt, damit sie in dieser bösen, gefallenen Welt den Sünden Schranken setzt. Das ist letztlich das, dass sie das Böse im Zaum hält. Dafür hat Gott sie eingesetzt. Ich habe die Stellen dazu geschrieben, die das auch wirklich praktisch belegen. Im Alten und im Neuen Testament. Im Neuen Testament Pilatus. Du hättest keine Macht, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Johannes 19. Es existiert keine staatliche Macht außerhalb von Gottes Plan. Und das vielleicht leicht gesagt. Ich weiß das. Aber wenn wir die Schrift hier wörtlich und ernst nehmen, dann steht genau das da. Der Staat, und das darf uns beruhigen, hat nur eine abgeleitete Macht. Sie ist ihm verliehen worden, sie ist ihm gegeben worden. Und sie ist endlich. Und das haben wir schon an einigen Beispielen gesehen, wie staatliche Mächte zerbrochen sind, wo man dachte, das wird nie passieren. dass der Zutritt in den Bereich der UdSSR möglich ist. Die Zeitzeugen sind, die haben das beobachtet und haben es vielleicht nicht für möglich gehalten. Es wurde möglich. Osten und Westen. Paulus macht dann im letzten Teil aber von Vers 1 deutlich, dass auch die Bestehenden, und damit zielt er einfach in die Geschichte rein, die Bestehenden sind von Gott verordnet. Kaiser Nero ist an der Macht, weil Gott das wollte, sagt er damit. Und deswegen, und ich habe es so formuliert, jede existierende staatliche Macht ist von Gott verordnet. Ja, nicht nur damals können wir das sagen, oder als grundsätzliches Prinzip, sondern er sagt das hier nochmal, er betont es nochmal, die Bestehenden, die existieren, die da sind, ist von Gott verordnet. Und so schlussfolgert er in Vers 2 dann, daher, wenn du dich dem widersetzt, widersetzt du dich nicht dem Staate auch, sondern widersetzt dich Gott. Und das habe ich so formuliert. Gesetzesübertretung im Staat bedeutet Ungehorsam und Sünde gegen Gott, dessen Anordnung es letztlich ist. Ja? Die Anordnung auch, das hat Jörg letzte Woche gebraucht, nicht zu schnell zu fahren. Das müssen wir uns einfach mal durchdenken. Gott setzt die ein, die uns diese Anordnung aufdringen. Verstoßen wir dagegen, verstoßen wir gegen Gott. Das ist das, was Paulus hier argumentiert und aufbaut. Du widersetzt dich Gott. Und das ist schon wirklich harter Stoff, nicht wahr? Aber so klar von Paulus geschrieben. Und für mich war es sehr, sehr eindrücklich. Und in dieser Beziehung sollen Christen sich nie daran beteiligen. Abfällig über unsere Kanzlerin, über die Polizei, die Politessen zu reden. Das Ordnungsamt. Man kann ja gegen alle und jeden meckern. Ja, natürlich, ist leicht. Aber diese Verse sagen uns, hey, überleg mal, wer dahinter steckt. Gott hat das verordnet. Und deswegen, und das ist auch eine praktische Anwendung, steig nicht ein in Schimpftiraden und Diskussionen, die gegen unsere staatliche Gewalt sind, die sie niedermachen. Ja? Wir haben viel darüber diskutiert, Demonstrationen und so weiter. Wir haben sogar vom Grundgesetz das Recht, wenn jemand gegen das Grundgesetz verstößt, dass wir das Recht auf Demonstration und Widerstand haben. Ich glaube, Artikel 20 war das. Könnt ihr alles nachlesen. Aber erst einmal das hier zu durchdringen und zu verstehen und grundsätzlich für sich anzunehmen, zu sagen, ja, das ist es. Wenn ich einem Polizisten begegne, okay. Wenn ich irgendwem begegne, ja, das werde ich tun. Und so Leuten im Hauskreis habe ich dann immer wieder auch so einen Schlussappell vorgelesen, den hatte ich zu diesem Abschnitt formuliert. Den möchte ich auch euch zum Abschluss dieses Punktes vorlesen, damit wir den richtigen Blick behalten. Ja, das alles hier und jetzt endet. Ob durch unser Ableben, durch Abberufung oder weil Gott die Könige wie Wasserbach hier lenkt und woanders hinlenkt, dass er es anders haben will. Jede staatliche Gewalt, jedes Fürstentum, jeder Diktator dieser Welt und selbst die edelste Politik sind nicht das letzte Wort in Gottes Plan. Gewaltig wird am Ende aller Dinge das finale Wort vom Himmel her erschallen. Es ist das Fleisch gewordene Wort von Gott, welcher feierlich siegen wird. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, dessen Schwert aus dem Munde alle Feinde vernichten wird. Er vernichtet die Feinde und läutet das Ende der Nacht dieser dunklen Welt ein. Es ist der Beginn des Morgensrot zur ewigen Herrschaft. Darum, meine Lieben, blicket auf ihn, den Auferstandenen, durch den ihr den Sieg über euren Todesschatten errungen habt. Seid fest unerschütterlich, alle Zeit überreich im Werk des Herrn, da ihr wisst, eure Mühe ist nicht vergeblich. Und vergesset in diesen Erdenzeiten niemals die Sicht, dass es nach Hause geht. Hin zu wahrem Recht und Gerechtigkeit, umgeben von Frieden und Vollkommenheit, vom Glauben hinein in die ewige Freude, wo ihr den schauen werdet, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. In seinem kostbaren Reich, ihr werdet leben und ihr werdet es besitzen in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und so hat uns Gott durch Petrus in unserem heutigen Bibeltext diese vier Leitplanken aufgezeigt, diese vier Rahmenteile des ganzen Bildes, wie wir in Staat und in der Gesellschaft wohlgefällig und vorbildlich leben sollen. Erweise allen Ehre, liebe deine Geschwister, fürchte Gott, ehre den König. Und ich komme nochmal zurück auf den weisesten aller Menschen. Er hat ein ganzes Buch ja geschrieben, hat sich die Welt angeschaut, hat oft gesagt, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Und am Ende zieht er ein Resümee. Er sagt, das ist das Einzige, was zählt. Und was sagt er? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Fürchte Gott. Wir haben es gelesen. Und halte dich daran, wenn er dir sagt, erweis allen Ehre. Liebe deine Geschwister, ehre den König. Das sind diese vier Teile des Rahmens. Und noch einmal möchte ich auf die Absicht, auf das Ziel hinblicken. Warum tun wir das? Damit sie unser Leben, unsere guten Werke sehen und Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung, damit Menschen gerettet werden. Amen.